Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Autofahrerland Deutschland bewegt sich noch nicht so viel wie erhofft in Sachen Elektromobilität. Bei einem Autogipfel im Kanzleramt sollen Lösungen erarbeitet werden. Das ist ein Thema hier. Reichen die angedachten Maßnahmen gegen den Hass aus, um Hetze im Netz einzudämmen? Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte heute:
Wir können und werden diese Angriffe gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht hinnehmen.
Rechtsverschärfungen werden nach den neuesten Drohungen wieder diskutiert und wir berichten darüber. Und der Gesundheitsminister will zulassen, dass Gesundheitsdaten von Versicherten von der Forschung verwendet werden können. Am Mikrofon ist Marina Schweitzer. Guten Abend. Volkswagen musste sich lange anhören, in Sachen Elektromobilität weit hinterher zu sein. Heute ist das erste Fahrzeug der neuen Generation in Zwickau vom Band gelaufen. Für Konzernchef Herbert Diess auch eine Standortfrage.
Es ist keine Frage mehr, ob sich das Elektroauto durchsetzt, sondern wie schnell und in welcher Region der Welt zuerst.
Noch kann man nicht von einem Elektroauto-Boom in Deutschland sprechen, obwohl Käufer eine Prämie von 4.000 Euro bekommen können. Aber für viele kommt neben der Kostenfrage eben etwas Entscheidendes hinzu. Noch kann Elektroautofahren ziemlich anstrengend sein in Deutschland, weil das Netz an Ladestationen löchrig ist. Mehr Ladestationen und Kaufanreize sind heute Abend Thema im Kanzleramt. Theo Gers berichtet über den Automobilgipfel.
Wie weit Anspruch und Realität bei der Elektromobilität noch immer auseinanderliegen, zeigt sich in wenigen einprägsamen Zahlen. 220.000 E-Autos rollen derzeit auf deutschen Straßen. 7 bis 10 Millionen müssen es bis 2030 sein. Dafür bräuchte es 1 Million öffentliche Ladepunkte, doch derzeit sind es gerade mal 21.000.
Wir wissen, wir müssen schneller werden,
sagt denn auch die Kanzlerin am Mittag in Zwickau auf der Feier zum Produktionsstart für den neuen VW ID.3. Deshalb will Merkel am Abend auf dem Autogipfel im Kanzleramt Nägel mit Köpfen machen. Vor allem wollen Bundesregierung und Autoindustrie potenziellen Käufern von E-Autos die Angst nehmen, mit ihrem Wagen liegen zu bleiben. Deshalb sollen die Ladestellen massiv ausgebaut werden. Verkehrsminister Andreas Scheuer hat dazu einen Masterplan erarbeitet, der dem Deutschlandfunk vorliegt. Und auch Merkel gibt erste Details bekannt.
3,5 Milliarden Euro werden wir in den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur in den nächsten Jahren investieren. Das ist eine Rekordsumme. Und wir haben festgehalten, dass wir diese Förderung aber bis 2025 begrenzen, um wirklich auch Druck zu machen, dass die Ladeinfrastruktur gebaut wird.
Bis 2020 sollen so schon einmal bis zu 100.000 neue Ladepunkte entstehen, wobei sich auch die Autoindustrie an diesem Ausbau beteiligt, verspricht VW-Chef Herbert Diess im Fernsehsender NTV.
Wir bauen gemeinsam mit BMW, mit Daimler, mit Ford ein europäisches Ladenetzwerk auf für Schnellladestationen. Und sie werden Ende 2020 alle 120 Kilometer auf allen Fernverkehrsstraßen in Europa so eine Schnellladestation finden mit mehreren Ladepunkten.
Doch die Regierung will mehr. Zusätzliche Ladepunkte soll es auch an Bundesfernstraßen oder Ein- und Ausfallstraßen im städtischen Umfeld geben. Supermärkte und Kommunen sollen Ladestellen auf Kundenparkplätzen und kommunalen Flächen ermöglichen, damit Autofahrer ohne eigenen Parkplatz dort nachts Strom tanken können. Und auch herkömmliche Tankstellen sollen künftig Ladepunkte anbieten. Doch VW-Chef Diess hat noch weitere Wünsche an den Gipfel am Abend. So müsse vor allem Mietern und Wohnungseigentümern in Mehrfamilienhäusern der Einbau von Ladebuchsen erleichtert werden.
Da gibt es eine rechtliche Rahmenbedingung, damit der Privatkunde eine Wallbox sich im Haus installieren lassen kann. Die Genehmigungen dauern für die Ladestationen heute viel zu lang, mit zum Teil über 1 bis 2 Jahren. Das muss verkürzt werden. Also im Wesentlichen das Ausräumen bürokratischer Prozesse.
Daneben setzt der Gipfel auf höhere Kaufprämien für E-Autos. Die sind bereits Teil des im Oktober beschlossenen Klimapakets und so verspricht Angela Merkel in Zwickau:
Wir werden den Umweltbonus daher ab 2021 für Autos mit Elektro-, Hybrid- und Brennstoffzellenantrieb verlängern und dann auch für kleinere Fahrzeuge mit einem Preis von unter 40.000 Euro anheben.
Konkret steigt der Umweltbonus für diese rein elektrischen Fahrzeuge von bisher 4.000 auf 6.000 Euro. Für Plug-in-Hybride in dieser Preisklasse gibt es 4.500 Euro vom Staat statt bisher 3.000. Für Autos mit einem Kaufpreis von über 40.000 Euro steigt der Bonus auf 5.000 bzw. bei Plug-in-Hybriden auf 4.000 Euro.
Der Automobilgipfel findet also statt und kann auch etwas länger dauern. Die Konkurrenzveranstaltung, wenn man so will, ist verschoben. Eigentlich sollte ebenfalls heute Abend der Koalitionsausschuss zur Grundrente tagen. Aber es gibt wohl noch so viele offene Punkte. Das Treffen wird auf Sonntag verschoben. Das Großprojekt Grundrente wird aber auch zu einem generellen Prüfstein der Großen Koalition und ihrer Handlungsfähigkeit. Frank Kapellan berichtet.
Norbert Röttgen hat offensichtlich die Nase voll vom Endlosstreit über die Grundrente. Wenn man feststellt, an einer Stelle geht es nicht weiter, meint der CDU-Außenpolitiker gegenüber der Bild-Zeitung, dann sollte man fragen, gibt es nicht eigentlich etwas anderes, etwas Wichtigeres? Für die Sozialdemokraten allerdings kann die Grundrente gar nicht wichtig genug sein. Ohne eine Einigung scheint ein Fortbestand der Koalition kaum denkbar. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil verlangt ein Machtwort der Kanzlerin.
Wir wollen die Grundrente, die SPD ist da völlig klar. Der Diskussionsbedarf, der besteht auf Seiten der Union. Da gibt es unterschiedliche Stimmen, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Da ist für mich jetzt auch die Frage, wie stark jetzt Frau Kramp-Karrenbauer und Frau Merkel sich endlich mal in die Debatte einmischen, sich durchsetzen, mal den Kurs der Union bestimmen.
Im ZDF-Morgenmagazin spricht Klingbeil von einer Blockade in Teilen der Union. Innerhalb dieser Woche müsse der Koalitionspartner nun die Positionen abklären, damit der Koalitionsausschuss am kommenden Sonntag endlich einen Haken an das Thema machen könne. Streitpunkt ist seit Monaten die sogenannte Bedürftigkeitsprüfung. Die wird von der SPD abgelehnt. Wer 35 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt habe, dürfe nicht um eine Grundrente betteln müssen. Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann bleibt aber dabei, ehe der Staat Menschen mit zu geringer Rente unter die Arme greift, muss ihr Vermögen geprüft werden.
Fakt ist, wenn wir auf die Vermögensprüfung verzichten, ist das Tor offen auch für andere Transfersysteme, dass wir dort auch nicht mehr prüfen. Stichwort Hartz IV und vieles mehr, und das kann keiner wollen.
Das bekräftigt gegenüber Welt TV auch Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes BDA. Er befürchtet, dass die Grundrente viel zu teuer wird. Zuletzt war von 2 Milliarden Euro die Rede, die das Projekt kosten würde. Die Union will daher den Kreis der Berechtigten deutlich eingrenzen. Entsprechendes fordert Kampeter in einem Brief an Fraktionschef Brinkhaus.
Ich finde, das Grundprinzip unseres sozialen Sicherungssystems, dass man guckt, wer hat Bedarf, wer braucht überhaupt etwas, dass man das so rasch aufgibt, um des Koalitionsfriedens willen, das kann ich nicht nachvollziehen, das ist eben unfair.
SPD-Haushaltsexperte Johannes Kahrs aber lässt das Kostenargument nicht gelten. Der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises lehnt die Bedürftigkeitsprüfung kategorisch ab, weil sie im Beitragssystem nichts zu suchen habe.
Die ist komplett artfremd und ich weiß auch nicht, warum die Union jetzt so darauf rumreitet. Ehrlicherweise, das kostet mal die Hälfte von dem, was die Mutterrente gekostet hat. Das hat die Union überhaupt gar nicht interessiert.
Einigkeit besteht zwischen Union und SPD lediglich darin, dass jeder, der mindestens 35 Jahre in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hat, eine Rente erhalten soll, die 10% über der Grundsicherung liegt. Dass die Bedürftigkeitsprüfung allerdings im Koalitionsvertrag steht, ist für die Sozialdemokraten längst nicht mehr von Bedeutung. Im Dezember wird die neue Parteiführung auf dem Parteitag die berühmt-berüchtigte Halbzeitbilanz ziehen. Ohne ein für die SPD zufriedenstellendes Ergebnis bei der Grundrente dürfte sie wohl negativ ausfallen. Christdemokrat Linnemann plädiert dafür, in den nächsten Tagen über Grundsätzliches zu sprechen.
Ich wäre dafür, dass wir die ganze Große Koalition mal auf neue Füße stellen. Ich würde die Große Koalition nicht an dieser Frage platzen lassen, aber ich würde auch nicht meine Überzeugung über Bord werfen, nur aus Rücksicht eines Mitgliederentscheides bei der SPD. Das geht nicht. Wir brauchen starke Volksparteien und keine schwachen.
Ich rate zu Besonnenheit und Maß halten, meint CSU-Chef Markus Söder. Die Koalition dürfe an dieser Frage nicht scheitern. Und im Übrigen hätte die Arbeitsgruppe mit Blick auf eine Vermögensprüfung sehr gute Arbeit geleistet.
Ohne Grundrente keine GroKo mehr. Das ist der Titel des Kommentars zu diesem Thema hier im Deutschlandfunk nach 19.05 Uhr. Was läuft in unserer Gesellschaft falsch, wenn Menschen mit scheinbar entfesseltem Hass auf Politikerinnen und Politiker losgehen? Eine hochaktuelle Frage. Die Brisanz ist umso höher, seit Morddrohungen gegen die grünen Politiker Cem Özdemir und Claudia Roth bekannt wurden. Woher kommt der Hass und wie kann man ihm begegnen? Maßnahmen will der Regierungsplan gegen Rechtsextremismus Rechtsextremismus und Hasskriminalität einsetzen, der ja gerade vom Bundeskabinett verabschiedet wurde. Aber jetzt geht es schon darum, die Maßnahmen direkt zu verschärfen. Gudula Geuter berichtet.
Nach erneuten Morddrohungen hat die Bundesregierung jegliche Bedrohung und Gewalt gegen Politiker verurteilt.
Wir können und werden diese Angriffe gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht hinnehmen.
So die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Sie verwies auf die Mittel des Rechtsstaats, auf geplante Rechtsverschärfungen durch den 9-Punkte-Plan, den das Bundeskabinett in der vergangenen Woche beschlossen hat, und die darin angelegten Präventionsmaßnahmen. Die grünen Politiker Cem Özdemir und Claudia Roth hatten, wie am Wochenende bekannt wurde, Morddrohungen der rechtsextremistischen Gruppierung Atomwaffendivision Deutschland zugeschickt bekommen. Die deutschen Sicherheitsbehörden verfolgten deren Aktivitäten sehr genau, betonte Steve Alter, Sprecher des Bundesinnenministeriums. Im Sommer vergangenen Jahres habe man erste Hinweise bekommen.
Nach öffentlich zugänglichen Informationen handelt sich bei der AWD, Atomwaffendivision, ursprünglich um eine etwa 2015, 2016 in den USA gegründete rechtsextremistische Gruppierung, die sich zum Ziel gesetzt hat, möglichst viele Mitglieder zur Ausübung von Gewalt- und Tötungsdelikten zu rekrutieren. Bis zum heutigen Tag soll die Gruppe für 5 Morde in den USA verantwortlich sein. Die Anzahl der Mitglieder liegt dort vermutlich im mittleren zweistelligen Bereich. Zur AWD in Deutschland liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass sich die Aktivitäten der Gruppe gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung richtet.
Jenseits der 9 in der vergangenen Woche vereinbarten Maßnahmen prüft die Bundesregierung weitere Verschärfungen. Bereits am Wochenende hatte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht im Interview mit dem Deutschlandfunk angekündigt, zu prüfen, ob auch Beleidigungen unter die neue Pflicht von sozialen Netzwerken fallen können, Strafrechtsverstöße ans Bundeskriminalamt zu melden. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann fordert gegenüber dem Sender NTV konsequente Ahndung von Straftaten.
Jemand mit Mord zu bedrohen, dadurch ist auch der öffentliche Friede gefährdet, kann als solches schon auf jeden Fall mit bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden. Das muss dann auch konsequent angewandt werden.
Bei Drohung mit weniger schweren Verbrechen droht dem Täter eine Geldstrafe oder bis zu 1 Jahr Haft. Auch hier prüft das Bundesjustizministerium eine Verschärfung. Dessen Sprecherin Stefanie Krüger betonte, dazu habe die Justizministerkonferenz schon im Juni aufgefordert. Untersucht werde nun,
wie Bedrohungen strafrechtlich klar und effektiv verfolgt werden können. Dazu hatten wir die Länder beteiligt und deren Erfahrungswerte gebeten. Diese Rückmeldungen gehen derzeit bei uns ein. Wir werten sie aus.
Ende des Monats könnte danach ein Vorschlag für eine weitere Strafrechtsverschärfung folgen. Unterdessen warnt der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle vor anderen Rechtsverschärfungen. Nach dem Willen von Bundesinnenminister Horst Seehofer soll das Bundesamt für Verfassungsschutz mehr Kompetenzen bekommen, darunter die zur Online-Durchsuchung und zur Quellentelekommunikationsüberwachung. Eine absolute Sicherheit könne es nicht geben, sagte Kuhle im Sender NTV.
Und deswegen darf jetzt die Zeit nach Halle auch nicht genutzt werden, um neue Überwachungsmaßnahmen durch den Deutschen Bundestag zu peitschen, wie es CDU und CSU vorhaben und die SPD es offenbar mitmachen will. Man hätte gar nicht gewusst, gegen wen man eine Telekommunikationsüberwachung anordnen muss im Bereich von Halle.
Kernelement des vom Bundeskabinett beschlossenen 9-Punkte-Plans ist es, soziale Netzwerke zur Anzeige schwerer Straftaten, darunter Morddrohungen und Volksverhetzung, ans Bundeskriminalamt zu verpflichten. Der Deutsche Richterbund mahnt hierfür mehr Personal, vor allem in den Staatsanwaltschaften, an. Sonst werde die Meldepflicht wenig bewirken.
Ein Beitrag aus Berlin von Gudula Geuter. Wenn es nach Gesundheitsminister Spahn geht, dann soll bald folgendes Szenario möglich sein, wenn Sie zum Arzt gehen und Ihre gesetzliche Krankenkasse dann Informationen zu Ihrem Termin bekommt, dann darf sie diese Daten an die Forschung weitergeben, wenn sie ein Pseudonym verwendet. Widersprechen können Versicherte diesem Verfahren laut der Gesetzesvorlage nicht, was Patientenschützer und Opposition auf den Plan ruft. Johannes Kuhn.
Am Donnerstag entscheidet der Bundestag über das sogenannte Digitale Versorgungsgesetz von Gesundheitsminister Jens Spahn. Doch einmal mehr ist es eine Datenschutzfrage, die nun die Gemüter erhitzt.
Wir halten dieses Vorgehen so unter der Hand mal eben für einen weitreichenden Schritt, der nicht diskutiert worden ist.
Das kritisierte am Morgen im Deutschlandfunk Marie Klein-Schmeink, gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90 Grüne. Konkret geht es darum, der Spitzenverband Bund Krankenkassen GKV wird künftig zur zentralen Datensammelstelle. Die gesetzlichen Kassen müssen ihm Daten der insgesamt 73 Millionen Versicherten übermitteln. Forschungseinrichtungen können dann beantragen, zu diesem Datenberg Zugang zu erhalten. allerdings in einem Format, das den einzelnen Patienten zunächst nicht identifizierbar machen soll. Bei den gesammelten Informationen handelt es sich um die sogenannten Sozialdaten, die Krankenkassen bereits heute erfassen, also Informationen wie Alter, Adresse und erbrachte Leistungen. Erwin Böttinger, Leiter des Digital Health Centers am Hasso-Plattner-Institut, verteidigt die Pläne Spahns.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier jetzt wieder aus politischem Interesse das ewige deutsche Totschlagargument Datenschutz hervorgehoben wird. Wir haben ja in Deutschland schon lange Nutzung eben dieser Sozialdaten, also der Daten, die gesammelt werden im Sinne der ärztlichen Behandlung und anderen, die bei den Kassen liegen, auch bei den kassenärztlichen Vereinigungen. Das geht hier nur um einen nächsten konsequenten Schritt, diese Datensilos zu öffnen.
Böttinger verweist auf ähnliche Projekte in Ländern wie Japan, aber auch EU-Nationen wie Finnland und Estland. Mit Hilfe großer Datensätze aus der täglichen Gesundheitsversorgung lassen sich Behandlungsmethoden entwickeln oder auf ihre Wirkung analysieren. Auch Christine Aschenberg-Dugnus, gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, sieht in der Sozialdatenanalyse große Chancen. Allerdings müsse sie technisch sicher sein.
Das, was wir auf gar keinen Fall wollen, ist, dass das irgendwo reidentifizierbar ist und dass man herauskriegen kann, von wem die Daten stammen. Denn für den Patienten ist es ja wichtig. Und viele Patienten sagen das ja auch. Natürlich kann mit meinen Daten geforscht werden, aber ich möchte nicht, dass meine Daten irgendwo bekannt werden.
Die Gefahr der Reidentifizierung sehen nicht nur FDP und Grüne, sondern auch Datenschützer und der Bundesrat. In der Praxis soll eine neue Einrichtung des Bundes, das Forschungsdatenzentrum, eine Risikobewertung der einzelnen Datenanalyseprojekte vornehmen und den Zugang ablehnen, wenn einzelne Patienten identifiziert werden könnten. Die Identifizierbarkeit völlig auszuschließen sei allerdings schwierig, sagt Dominik Schröder, der an der Universität Erlangen-Nürnberg zum Thema Datensicherheit und Verschlüsselung forscht.
Es ist aus wissenschaftlicher Sicht nach wie vor vollkommen unklar, was gute Verfahren sind. Es gibt verschiedene Ansätze, dies zu tun, aber viele von denen werden auch relativ leicht ausgehebelt. Die Schwierigkeit ist, die Schnittpunkte oder die Datenpunkte, die man braucht, um einen eindeutig zu identifizieren, sind viel geringer, als man das eigentlich denkt.
Bislang konnten Patienten der Weitergabe ihrer Sozialdaten nicht widersprechen, weil sie zur Abrechnung notwendig sind. Ob sich dies bei der anstehenden digitalen Großverarbeitung ändern würde, entscheidet das Gesundheitsministerium 2020 in einer Verordnung.
Und noch ein Vorschlag aus dem Ministerium von Jens Spahn machte heute die Runde. Der Gesundheitsminister will fragwürdige medizinische Methoden verbieten, mit denen Homosexuelle umerzogen werden sollen. Jetzt gibt es Informationen zum Gesetzentwurf. Sebastian Engelbrecht kennt die Einzelheiten.
Bei unter 18-Jährigen sollen sogenannte Konversionstherapien generell verboten werden. Das geht aus einem Gesetzentwurf des Bundesgesundheitsministeriums hervor, der den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vorliegt. Nach Informationen der Magnus-Hirschfeld-Stiftung gibt es im Jahr etwa 1000 Versuche von Ärzten und Therapeuten, Schwule und Lesben zu Heterosexuellen zu machen, sie sexuell umzupolen. Bundesgesundheitsminister Spahn hält solche Therapien für gefährlich, für die psychische und für die leibliche Gesundheit. Schon im Juni hatte Spahn bei einer Pressekonferenz erklärt:
Deshalb braucht es aus meiner Sicht ein starkes Signal des Staates und damit eben auch in der Gesetzgebung, um Homosexuelle vor Pathologisierung, Diskriminierung, Stigmatisierung und damit vor Leid zu schützen.
Der Gesetzentwurf sieht allerdings auch Ausnahmen vor. Wenn ein Volljähriger einwilligungsfähig ist, könnten die Therapien grundsätzlich erlaubt bleiben. Unterliegt ein Patient bei seiner Entscheidung Manipulationen wie Täuschung, Zwang, Drohung oder einem Irrtum, dann sei die Therapie nicht zulässig. Jens Spahn hat eine Fachkommission aus Politikern und Wissenschaftlern eingesetzt, die seine grundsätzlich ablehnende Position unterstützt. Zudem beruft er sich auf 2 wissenschaftliche Gutachten zu Konversionstherapien.
Diese Gutachten zeigen, es ist medizinisch geboten, weil sie eben nicht nur nicht nutzen, sondern, wie auch dargestellt, zu oft schaden. Und es ist auch verfassungsrechtlich möglich, solche Behandlungen gesetzlich zu unterbinden.
Homosexualität sei keine Krankheit, davon ist der Bundesgesundheitsminister überzeugt. Deshalb soll laut Gesetzentwurf auch das Bewerben, Anbieten und Vermitteln von Konversionstherapien unter Strafe stehen. Das Verbot gilt nicht nur für medizinische, sondern auch für psychotherapeutische und seelsorgerliche Therapien. Einer der Gutachter für das Bundesgesundheitsministerium, Professor Peer Bricken vom Institut für Sexualforschung am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, unterstreicht Spahns Ansatz.
Alle relevanten großen medizinischen Fachgesellschaften haben klare Statements dazu abgegeben, dass Homosexualität keine Krankheit oder Störung ist. Damit fehlt aus medizinischer oder psychotherapeutischer Sicht schon die Indikation überhaupt für eine Behandlung.
Auch der geschäftsführende Vorstand der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, Jörg Litwinschuh-Bartel, stützt Spahn. Die Stiftung hat die Kommission des Bundesgesundheitsministeriums fachlich beraten.
Wir können nochmal insgesamt sagen, dass Menschen, die mit solchen Umpolungsversuchen konfrontiert wurden, ganz häufig extrem schwere Schäden erleiden. Das beginnt mit Isolation, mit Depressionen bis hin zu Suizidalität.
Der jetzt vorliegende Gesetzentwurf erlaubt allerdings Behandlungen bei Störungen wie Exhibitionismus oder Pädophilie. Auch bei Störungen der Geschlechtsidentität sollen Therapien weiterhin möglich sein.
18.31 Uhr ist es, Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Der Iran setze mit dem, was er gerade in Sachen Urananreicherung macht, das Nuklearabkommen in Gänze aufs Spiel. Das ist die Reaktion von Bundesaußenminister Maas auf das, was im Iran gerade passiert. Erst heute hieß es nämlich aus dem Land, man beschleunige jetzt die Anreicherung von Uran. Christian Buttgereit berichtet.
Es ist ein Verstoß mit Ansage bekannt gegeben an einem symbolträchtigen Tag. Am 4. November 1979 stürmten iranische Studenten die US-Botschaft in Teheran und nahmen 52 Diplomaten und Mitarbeiter als Geiseln. Damit wurde der Verlauf der Islamischen Revolution deutlich beschleunigt. 40 Jahre später beschleunigt Iran die Anreicherung von Uran. Im iranischen Staatsfernsehen war heute ein stolzer Chef der Atomenergiebehörde zu sehen. Ali Akbar Salehi, gekleidet in weißen Kittel und grauen Schutzhelm, drückte in der Schaltzentrale der Atomanlage von Natanz auf einem Computerbildschirm herum.
Unsere wichtigste Maßnahme war, dass wir erstens die Anzahl der neuen Zentrifugen in der Testphase auf 15 erhöht haben und zweitens 3 bis 4 völlig neu entwickelt haben. Sie wurden nie zuvor gebaut. Und wir könnten in den nächsten Monaten weitere anfertigen.
Damit betreibt Iran jetzt nicht nur doppelt so viele Zentrifugen vom Typ IR-6 wie bisher bekannt gegeben, sondern verfügt nach eigenen Angaben über noch leistungsfähigere Zentrifugen. Die neuen vom Typ S-8 arbeiteten 50 Mal schneller als im Atomabkommen zugelassen, erklärt der Chef der Atombehörde unter dem anerkennenden Raunen der Anwesenden.
Wir müssen unseren Feinden eigentlich dafür danken, dass sie der Islamischen Republik Iran, insbesondere in der Nuklearindustrie, die Möglichkeit geboten haben, mit dem Bau der S-8 Zentrifugen zu zeigen, welche Leistung zu vollbringen sie innerhalb kürzester Zeit imstande ist.
Es ist der 4. angekündigte Verstoß gegen das Atomabkommen von 2015. Nach dem Ausstieg der USA vor 1,5 Jahren will die Regierung in Teheran so Druck auf die verbliebenen Partner des Atomabkommens ausüben. Im ersten Schritt wurde angereichertes Uran und sogenanntes schweres Wasser nicht mehr wie vereinbart außer Landes geschafft. Im zweiten Schritt erhöhte Teheran den Grad der Urananreicherung über das erlaubte Maß von 3,67% hinaus. Später wurden stillgelegte Zentrifugen wieder in Betrieb genommen. Als im Sommer die Obergrenze von 300 Kilogramm niedrig angereichertem Uran überschritten wurde, betonte Außenminister Javad Zarif:
Wir haben immer gesagt, wir fühlen uns an das Abkommen gebunden, solange Europa es auch tut. Aber wir werden unsere Verpflichtungen ab jetzt nur noch erfüllen, wenn auch Sie Ihre Verpflichtungen erfüllen.
Darunter verstehen Zarif und seine Regierungskollegen vor allem, dass sich Europa nicht an die US-Sanktionen gebunden fühlt und Iran wieder einen Zugang zum Weltmarkt ermöglicht, vor allem um dort sein Erdöl zu verkaufen. Auch für direkte Gespräche mit der US-Regierung stellt Teheran Bedingungen. Zuvor müssten alle Sanktionen aufgehoben werden. Danach sieht es aber nach wie vor nicht aus. Deshalb war die heute verkündete erneute Erhöhung der Urananreicherung ein erwartbarer Schritt auf der Eskalationsleiter. Wir könnten, wenn wir wollten, warnt Atomenergiebehördenchef Saleh.
Wir haben die potenzielle Fähigkeit. Und wenn wir uns dazu entscheiden, können wir sie auch zum Einsatz bringen.
Aber wie weit ist Iran damit vom Bau einer Atombombe entfernt? Experten gehen davon aus, dass in den iranischen Atomanlagen Uran bisher auf 20% angereichert wurde. Für eine Atombombe sind 90% notwendig. Der Schritt von 20% auf 90% sei vergleichsweise einfach, sagen Fachleute. Bei einer ausreichenden Menge angereicherten Urans sei das eine Sache von Wochen. Mit den neuen, leistungsfähigeren Zentrifugen lasse sich das aber schneller erreichen. Am 40. Jahrestag der Geiselnahme in der US-Botschaft hat die heutige iranische Führung versucht, die Weltgemeinschaft als Geisel zu nehmen. Die Aktion von 1979 führte aus Sicht der Mullahs zum Erfolg. Ob man das auch vom erneuten Bruch des Atomabkommens sagen kann, darf bezweifelt werden.
Ein Beitrag von Christian Butkereit. Whistleblower, also Hinweisgeber, die aus dem Inneren einer Organisation berichten, sind in einer besonderen Situation. Sie müssen oft ihre eigene Sicherheit abwägen gegen ein größeres Anliegen, Missstände aufzudecken. Sicherheitsbedenken hat auch der Anwalt des Whistleblowers, dessen Angaben die Ukraine-Affäre im Weißen Haus auslösten. Deshalb will der Hinweisgeber Fragen von Kongressabgeordneten nicht in Person beantworten. Thilo Kössler.
Das Weiße Haus übt zunehmend Druck auf Zeugen aus, die vom Kongress zu Vernehmungen geladen wurden. Sie sollen vor den Ausschüssen aussagen, die das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump vorbereiten. Dabei geht es um die Frage, ob Präsident Trump in seinem umstrittenen Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Druck auf Volodymyr Zelensky ausgeübt hat und dabei auch mit der Sperre von 400 Millionen Dollar an bereits bewilligter Militärhilfe drohte. Alle vier Zeugen, die heute vor den Ausschüssen aussagen sollten, kamen der Aufforderung des Kongresses nicht nach. Unter ihnen John Eisenberg, ein Anwalt des Nationalen Sicherheitsrates, sowie Robert Blair, die rechte Hand von Trumps Stabschef Mick Mulvaney, und Brian Cormick aus dem Office for Management and Budget, dem Amt für Verwaltung und Haushalt des Weißen Hauses. Für die Aktivitäten dieses Amtes interessieren sich die Demokraten besonders, denn dessen Mitarbeiter sollen die bereits bewilligten Hilfsgelder für das ukrainische Militär auf Geheiß des Präsidenten zurückgehalten haben. Dessen Chef, Russell Ward, soll nach Informationen der Washington Post eine lückenlose Blockade der Zeugenaussagen organisieren, und zwar auf persönliches Geheiß des Präsidenten, der von seinem Mitarbeiterstab absolute Loyalität fordert und sich erbost über all jene Zeugen geäußert haben soll, die trotz seines Verdikts bereits zur Aussage bereit waren. Nach Informationen der Washington Post ließ sich Trump deren Aussagen kommen, um zu prüfen, ob er sie zur Rechenschaft ziehen kann. Unterdessen versuchen Donald Trump und die Republikaner, den politischen Druck zu erhöhen, um die Identität des Whistleblowers zu lüften, der die ganze Ukraine-Affäre ins Rollen brachte. Der Abgeordnete Jim Jordan, einer der hartleibigsten Trump-Befürworter, erklärte gegenüber Fox News, die Amerikaner hätten ein Recht darauf, den Namen des anonymen Informanten zu erfahren.
I think the American people have a right to know who the individual is who started this whole thing.
Allerdings gibt es in den USA strikte Gesetze zum Schutz von Whistleblowern, die bis dato von Demokraten und Republikanern gleichermaßen mitgetragen wurden. Indes tut der Präsident alles, um diese Regelungen zu unterlaufen. Offenbart den Whistleblower und beendet den Impeachment-Schwindel, twitterte Donald Trump übers Wochenende und setzte am Sonntag unter Berufung auf nicht genannte Medien das Gerücht in die Welt, bei dem Informanten handle es sich um einen Obama-Anhänger und entschiedenen Trump-Gegner.
But what they said is he's an Obama person, but he was like a big anti-Trump person.
Unter dem wachsenden Druck aus dem Weißen Haus kündigte der Anwalt des Informanten an, dass sein Mandant bereit sei, sich Fragen republikanischer Abgeordneter zu stellen und sie schriftlich und unter Eid zu beantworten. Ausgenommen seien lediglich Fragen zur Identität seines Mandanten. Der republikanische Fraktionschef im Repräsentantenhaus lehnte dieses Angebot umgehend als ungenügend ab. Im Fernsehsender CBS sagte Kevin McCarthy, wenn die Rede davon sei, den Präsidenten aus dem Amt zu heben, die Demokratie aus den Angeln zu heben und das Wahlergebnis rückgängig zu machen, dann sollte diese Person vor dem Kongress erscheinen.
When you're talking about the removal of the President of the United States, undoing democracy, undoing what the American public had voted for, I think that individual should come before the committee.
Diese Auseinandersetzungen dürften jedoch nur die Vorboten all jener Konflikte sein, die im Laufe des anstehenden Impeachment-Verfahrens noch zu erwarten sind.
Das war ein Bericht aus Washington von Thilo Kössler. Es wird unbequem für Fluggäste gegen Ende der Woche. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO will bei der Lufthansa wieder streiken. Am ganzen Donnerstag und Freitag. Roman Warschauer.
Damit weitet die Gewerkschaft nach dem Ende der Urabstimmung in der vergangenen Woche den Arbeitskampf im Lufthansa-Konzern aus. Zudem seien kurzfristige Streikankündigungen etwa bei den deutschen Tochterfluggesellschaften jederzeit möglich, heißt es von UFO. Die Lufthansa kritisiert die Streiks. Ein Sprecher sagte, man prüfe rechtliche Schritte, um den Streik noch zu verhindern. Zudem werde an einem Sonderflugplan für die beiden Tage gearbeitet. Außerdem bestätigt die Lufthansa, dass man ab Mitte Februar zu Tarifverhandlungen bereit sei. Vorher seien jederzeit Sondierungsgespräche möglich. Bisher hatte die Lufthansa jegliche Verhandlungen mit UFO abgelehnt. Die Gewerkschaft wiederum betonte, mögliche Verhandlungen ab Mitte Februar seien zu spät. Es müssten jetzt offene Fragen geklärt werden. Zudem befürchtet die Gewerkschaft, dass in der Zwischenzeit Gespräche zwischen der Lufthansa und der konkurrierenden Gewerkschaft Verdi fortgeführt werden könnten.
Und mit diesem Beitrag von Roman Warschauer enden diese Informationen am Abend. Ich lege Ihnen noch unsere Kommentare ans Herz nach dem Hintergrund und den Nachrichten. Thema dort zum Beispiel die Elektromobilität als Herausforderung für die Wirtschaft. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ihnen noch einen schönen Abend.